Ein Mann namens Lazarus, so lesen wir in Johannes 11, dem heutigen Predigttext. Ein Mann namens Lazarus wohnte in Bethanien. Er war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Viele Juden aus der Stadt waren zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Martha sagte zu Jesus: „Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest.“ „Dein Bruder wird auferstehen“, gab Jesus ihr zur Antwort. „Ja, ich weiß“, sagte Martha, „am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten.“ Darauf erwiderte ihr Jesus: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?“ „Ja, Herr“, antwortete ihm Martha, „ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben.“ Liebe Gemeinde, vor 2 Wochen musste ich eine 90-jährige Oma beerdigen. Sie ist im Schlaf gestorben. Ist ihr Leben vollkommen? Vorgestern: eine 48-jährige Mutter stirbt nach nur 14 Tagen völlig überraschend an Krebs. Ist ihr Leben vollendet? Eine 18-Jährige stirbt an Leukämie. Sie hatte doch ihr ganzes Leben noch vor sich. Ein 3-Jähriger stürzt vom Balkon in den Tod. Sein Leben hatte doch gerade erst angefangen. Das Kind, auf das sich die Eltern so sehr gefreut haben, kommt tot zur Welt. Es hat doch nur das Leben erahnt im Leib seiner Mutter. Wann ist ein Leben erfüllt? Nein, sehen wir mal von dieser 90-Jährigen ab. Kein einziges dieser Leben hat sich vollenden können. Kein einziges dieser Leben hat sich voll entfalten können. Jedes Leben ist wie abgebrochen. Mitten im Leben abgebrochen. Selbst bei dieser 90-Jährigen, ihr war es vergönnt, nach 9 Jahrzehnten so aus dem Leben zu scheiden. Aber selbst bei einer 90-Jährigen, die so friedlich stirbt, selbst bei ihr stellt sich doch womöglich die Frage nach dem, was sie nicht leben konnte, was fragmentarisch an ihrem Leben geblieben ist, was Stückwerk blieb, was unvollendet blieb. Leben bleibt fragmentarisch, selbst wenn sie noch 10 Jahre hätte länger leben dürfen und können. Wann ist dein Leben erfüllt? Wann ist es vollkommen? Wann ist dein Leben nicht nur ans Ende, sondern ans Ziel gekommen? Fragen wir doch einmal unser Bibelwort, das wir eben gehört haben. Wie alt ist Lazarus eigentlich geworden? Wie war das mit seinem Tod? Und was tat er, nachdem er wieder ins Leben zurückgeholt worden ist? Hat er anders gelebt? Hat er vollkommener gelebt? Hat er sich gesünder ernährt? Hat er mehr Sport gemacht? Hat er sich mehr engagiert? Hat er die Zeit genutzt, sein Leben jetzt so richtig anzupacken, durchzustarten, zu einem guten, sinnvollen Ziel und sinnvollem Ende zu kommen? Und was sagte Lazarus selbst zu allem, was vorgefallen war? Hat er überhaupt etwas gesagt? Seltsam. In unserem ganzen Abschnitt, in dem ganzen Kapitel 11, wird nichts davon erzählt. Lazarus bleibt blass. Obwohl er wieder ins Leben zurückgekommen ist, bleibt er blass. Lesen Sie dieses ganze Kapitel 11 in Ruhe noch einmal durch. Vielleicht sind ja auch unsere Fragen falsch gestellt. Das Johannesevangelium gibt auf diese Fragen zumindest keine Antwort, nicht einmal so zwischen den Zeilen. Es will wohl auf diese Fragen auch gar keine Antwort geben. Aber was wird es denn dann? Kehren wir zu unserem Tod zurück. Kehren wir zu den Toten zurück, die bei uns gestorben werden. Stellen wir unsere Fragen an den Evangelisten Johannes und von dort her. Also werden wir persönlich. Fragen wir nach unserem Leben und nach unserem Sterben. Was sagt die Auferweckung des Lazarus den Angehörigen, die ihre Oma bestatten? Was sagt es den Kindern und dem Ehemann dieser 48-jährigen Frau? Was den Freunden und den Eltern der 18-Jährigen oder des 3-Jährigen? Oder was denen, die ihr Kind haben tot zur Welt bringen müssen? Also will das Johannesevangelium genauer diese Geschichte, wollen wir Ihnen von der Auferweckung des Lazarus erzählen? Wollen wir Ihnen von damals erzählen, von dem, was 2000 Jahre zurückliegt? Wollen wir Ihnen heute mit der Erweckung des Lazarus sagen, seht, Jesus hat damals Tote aus dem Leben zurückgeholt? Keine Oma. Kein Totgeborenes wird deshalb wieder lebendig. Sie werden eben nicht wie Lazarus ins Leben zurückkehren. Und ich merke irgendwie, passen die Fragen und die Antworten nicht zusammen. Sie passen so lange nicht zusammen, solange wir fragen, was ist denn damals genau passiert mit dem Lazarus? Wie hat denn der reagiert? Und wieso haben denn da nicht alle geglaubt an diesen Jesus, nachdem der einen 4 Tage Toten aus dem Grab herausgeholt hat? Solange wir so fragen, verschließt sich das Evangelium, das Johannesevangelium. Es bleibt fremd, es bleibt sperrig, absonderlich, irgendwie leblos und blass. Schauen wir noch einmal bitte genauer hin. Johannes stellt ja im Grunde eine ganz andere Frage. Eine Frage, von der man sich nicht ins Spekulieren flüchten kann. Eine Frage, wo es nicht ums Argumentieren geht oder ums Diskutieren geht. Eine Frage, die nicht wissen will, was das Fernsehen denn möglicherweise hätte aufnehmen können, wenn es denn dabei gewesen wäre. Es ist eher so die Frage, mit der sich Martha, die Schwester des Lazarus, konfrontiert sieht. In dem Augenblick, als Jesus von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird er leben. Glaubst du das? Es ist diese Frage an Martha oder diese Martha-Frage, wenn Sie so wollen, und sie verstellt uns einen Fluchtweg. Und sie lädt uns ein, uns auseinanderzusetzen. Sie lenkt den Blick weg vom Lazarus, sie lenkt den Blick auf uns selber, sie lenkt den Blick auf unser Leben. Die Martha-Frage lenkt den Blick auf unser eigenes Leben, auf unser eigenes Sterben. Sie lenkt den Blick letztlich auf diesen Jesus. Um ihn geht es, um Jesus geht es, um diesen Dreh- und Angelpunkt. Denn jetzt, erst jetzt bekommen wir es mit diesem Evangelium zu tun. Denn jetzt bekommen wir es mit uns zu tun. Denn jetzt bekommen wir es mit all jenen zu tun, die wir vor unserem eigenen Tod beweinen und betrauern. Denn jetzt bekommen wir es mit, die jetzt leben und in dieser Zeit ihr Leben lassen werden. In einer Zeit, in der wir Menschen dabei sind, mehr und mehr das Leben selber in die Hand zu nehmen, selbst den Bauplan des Lebens zu entschlüsseln, selbst nach seinem Willen formen. sich selbst zum endgültigen Maßstab im Leben und im Sterben zu machen. Wir leben in einer machtvollen Zeit. Und in dieser Zeit lautet die Martha-Frage: Meinst du, Mensch, dass du alles in der Hand halten musst? Dass du nur alleine auf dein eigenes Leben, auf deine eigene Kraft vertrauen musst? Meinst du wirklich, du könntest alleine, Mensch, dein Leben und im Sterben in deinen eigenen Händen halten? Oder vielleicht ahnen wir, dass im Angesicht all unserer Möglichkeiten, all der tollen Möglichkeiten und Chancen, Leben letztlich was Geschenktes ist. Denn niemand hat über seine eigene Geburt entschieden. Vielleicht erahnen wir, dass es auch das gibt: hoffnungslos verzweifelt zu sein, alles tun zu müssen, alles in seiner Hand halten zu müssen. Denn es gibt doch Grenzen, die uns gesetzt sind. Der Tod eines Menschen macht es uns bewusst, dass es solch eine letzte Grenze gibt. Der Theologe Karl Barth sagte: Unser Tod ist unsere Grenze. Gott aber stirbt nicht mit uns, weil er nicht mit uns vergeht, stirbt, verwest, sondern Gott bleibt, der er ist. Jesus gibt seine Antwort, damals wie auch heute, eine Einladung zur Hoffnung. Einer, der von sich sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Der Heidelberger Katechismus bringt es in der ersten Frage auf den Punkt. Da heißt es: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Eine Einladung, ein Glaubensbekenntnis. So wie es Martin Oli in neueren Worten formuliert und ausdrückt, wenn es dort heißt: Ich glaube, dass mit Jesus ein neuer Geist in diese Welt kam, der uns ermutigt, den Aufstand der Liebe fortzusetzen, der die Verzweiflung überwindet und selbst ein verfehltes Leben lohnend macht. Man kann es persönlich formulieren: Ich glaube an Jesus, der einem Leben, das noch nicht das Licht der Welt erblickt hat, ewiges Leben zu geben vermag. Ich glaube an diesen Christus, der einem Leben, das erst 3 Jahre sich entwickeln durfte, dennoch die Fülle des Lebens schenkt. Ich glaube an Jesus Christus, der der Lebenssehnsucht einer jungen Frau ein ewiges Zuhause bereiten kann. Ich glaube an Jesus Christus, der dem in der Mitte des Lebens abgebrochenes Leben zum Ziel führt. Und ich glaube an diesen Christus, der aus all den Bruchstücken auch meines Lebens allen Irrungen und Verwirrungen die Tür öffnet zur Vollendung. Deswegen berührt mich dieser Nachruf von Irmela Hoffmann sehr. Ich muss sterben, aber das ist auch alles, was ich für den Tod tun werde. Alle seine anderen Ansinnen werde ich ablehnen. Allen seinen Verführungen zur Resignation, zur Beziehungslosigkeit, zur Angst, dass er am Ende siegen könnte, werde ich widerstehen. Sterben muss ich. Aber das ist auch alles, was ich für den Tod tun werde. Lachen werde ich gegen ihn und singen, so dass es andere ansteckt, und Geschichten erzählen, wie man ihn überlistet. Und allen erzählen, was die Osterfrauen entdeckten, aufdeckten. Zusammen mit euch, meine Freunde, werde ich ihnen Tag um Tag Land abgewinnen. Sterben werden wir. Aber das ist auch alles, was wir für den Tod tun werden. Uns wird er nicht halten. Denn der, der ihn besiegt hat, hat gesagt, dass wir mit ihm leben sollen. Ja, ich glaube, dass in ihm jedes Leben, ob erfüllt oder verzweifelt, ob gelungen oder verfehlt, ob abgebrochen oder gereift, dass in Jesus Christus jedes Leben lohnend geworden ist. Amen.